So, einen schönen guten Morgen. Richtig gut, heute hier stehen zu dürfen. Ich freue mich, ich bin total gespannt und auch ein bisschen angespannt auch. Aber ich glaube, das gehört dazu. Das ist gut. Und es wird auch spannend werden. Wir sind ja mitten in einer dreiteiligen Serie, die der Christoph letzte Woche gestartet hat. Es geht ums Thema Sexualität. Und genau, da ist die Folie. Und wir wollen heute, bevor wir nächste Woche wieder so, ich sag's mal, positiv enden und schauen, hey, was hat sich Gott dabei gedacht? Da wird der Benedikt predigen. Wollen wir auch einen Blick darauf werfen, auf das, was Gott ja gut gemacht hat. Das will der, ist ja, sind ja immer Punkte, die der Feind auch verdrehen will. Die der Feind verwenden will, sie pervertieren will und uns eigentlich gefangen nehmen möchte. Das Gute verdrehen. Und deswegen ist es wichtig, hinzuschauen. Und ein großes Thema in dem Ganzen, im Bereich Sexualität, ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, ich sag's mal, außerhalb von Gottes Rahmen unterwegs zu sein, außerhalb von Gottes Rahmen zu leben. Möchte ich heute mein Hauptaugenmerk auf das Thema Pornografie werfen. Und ihr werdet gleich wissen oder hören, warum, für die, die es noch nicht wissen. Die war euch nachher die Stelle. Genau, Markus. So. Genau, ich starte mit ein paar Statistiken, ein paar Zahlen, und da werden wir gleich tief einsteigen. Es ist ein steiler Einstieg, das weiß ich, aber es ist die Realität. Und deswegen will ich euch die nicht vorenthalten. Und zwar landen ca. 12% aller Klicks in Deutschland, aller Internetklicks, auf pornografischen Seiten. Da liegen wir über dem weltweiten Durchschnitt, und das ist alles andere als, also kein Grund, um auf diesen Titel stolz zu sein, den wir als Deutsche haben. Wir sind da echt in den Top 3 Ländern, was Pornografiekonsum angeht. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, das sind ja alle mit drin, aber bei den Christen sieht es ja bestimmt anders aus. Und ich bin kürzlich auf eine frische Umfrage gestoßen aus den USA, die nur unter Christen durchgeführt worden ist. Und da finden wir die Zahl, dass 75% der christlichen Männer regelmäßig Pornografie konsumieren. Alles zwischen gelegentlich und täglich, mehrfach täglich. Und das ist eine Hausnummer. Das ist eine riesen Hausnummer. Und ich glaube, dass es bei uns in Deutschland oder im westlichen Europa nicht viel anders aussieht. So um die Zahl rum ist es, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Wie sieht es denn bei den Frauen aus? Da haben wir um die 40%, wo auch zwischen gelegentlichem bis hin auch zum Teil täglichem Konsum bei Frauen stattfindet. Ist eine Zahl, die dich vielleicht sehr überrascht. Und wir merken hier, das ist kein Männerthema. Das war es auch noch nie. Das ist höchstens mal in unseren Köpfen, wo wir denken, hey, das betrifft vielleicht nur Männer. Fehlansage. Und von diesen, oder auch in dieser befragten Gruppe sagen 82%, dass sie keine Hilfe bekommen haben oder nicht wussten, wohin sie sich wenden können, auf dem Weg um in die Freiheit zu kommen. Und die Auswirkungen sind einfach verheerend. Und ich möchte aber nur ein paar ganz kurz anreißen, damit ihr mal so ein bisschen einen Blick bekommt. Die Liste ist da echt lang, aber durch Pornografiekonsum wird Sexualität total pervertiert erlernt. Das hat nichts mit Intimität, nichts mit Hingabe zu tun. Das, was ja das Ganze ja so reich macht, wenn wir in dem gottgegebenen Rahmen unterwegs sind, in der Fülle, so wie er sich das gedacht hat. Und jetzt stellt euch mal vor, was es für eine Auswirkung hat, wenn Kinder mit 10, 11, 12 Jahren, was übrigens das Durchschnittsalter ist von Erstkontakt, meist unfreiwilligem Erstkontakt, wenn du durch Pornografie aufgeklärt wirst, was macht das mit deinem Bild über Sexualität? Du wirst quasi von Lügen geprägt und es prägt dein ganzes Bild. Auch das Blick, auch dein Blick auf das andere Geschlecht, dein Frauenbild oder dein Männerbild wird total verzerrt. Du nimmst das, dein Gegenüber als vielmehr als Objekt wahr, als ja gar nicht als den Menschen mit der Würde, die er oder sie trägt. Wir merken in unseren Generationen, also wirklich auch quer durch die Generationen, aber eine zunehmende Beziehungsunfähigkeit aus den eben genannten Gründen. Wir werden immer beziehungsunfähiger, weil wir echt in dieser Selbstzentriertheit, in dieser Ich-Bezogenheit und es geht nur um meine Bedürfnisse, nur um mich unterwegs sind und so geprägt werden oder uns prägen lassen. Passivität, Isolation, Rückzug, all das sind ganz logische Folgen, weil einfach auch so eine große Scham auf diesem Thema liegt, gerade unter uns Christen. Und häufig wird echt ein Doppelleben gelebt und das richtig perfektioniert, weil es ja, soll ja nicht ans Licht kommen, ja nicht irgendjemand erfahren, was ich eigentlich im Verborgenen tue. Dein Leben ist bestimmt von Lügen durch und durch und ja, und nicht zuletzt beeinflusst es deine Gottesbeziehung massiv. Und auch das ist dämpft das Wirken des Heiligen Geistes und ich könnte hier noch die Liste fortführen, aber kurzum gesagt, Pornografie, oder fassen wir es weiter, sexuelle Sünden, sexuelle Unzucht, belügt, beraubt und bekämpft dich. Es belügt dich in dem Sinn, dass dir Pornografie alles verspricht. Es will alles für dich sein, es will dir Trost geben, es will dich gut fühlen lassen, es will dich mächtig fühlen lassen. Es verspricht dir alles, es hält aber nichts. Es lässt dich leer zurück oder noch viel leerer, als du dich eigentlich vorgefühlt hast. Es beraubt dich. Es beraubt dich um deine Beziehungsfähigkeit, wie ich vorher schon genannt hatte. Auch in dem, dass es ja in deiner Sensibilität zu empfinden und wahrzunehmen, wirst du beraubt. Und es zielt ganz konkret auf deine Identität ab. Auf deine Identität. Es ist ein Angriff auf deine Identität, der du in Christus bist. Und es bekämpft dich rund um deine Berufung. Und ich glaube, dass es eins der größten Tools des Feindes ist, damit du nicht in deine Bestimmung kommst. Aber auch nicht nur du, sondern auch deine Ehe, deine Familie und deine Gemeinde. Wir als Arche. Wir sind ein Teil, wir sind ein Leib, gemacht aus vielen, von lebendigen Bausteinen. Und wir müssen immer das Größere sehen, ihr Lieben. Wir müssen immer das größere Bild sehen. Weil es geht nicht nur um dich, weil die Auswirkungen, haben wir gehört, die sind massiv, die sind verheerend. Und ja, von wegen Sexualität ist nur Privatsache. Auf der einen Seite ja, und es ist auch gut, es ist auch eine private Sache, aber die Auswirkung, die ist alles andere als privat. Und da müssen wir Verantwortung übernehmen, da müssen wir hinschauen und Schritte gehen. Und deswegen, und das dann nur als kurzen Einschub, deswegen gibt es den Dienst Free Indeed, bei dem ich nun seit 6 Jahren Vollzeit arbeiten darf, hier in Augsburg. Seit 2021 leite ich den Dienst gemeinsam mit meiner Kollegin und ich bin da in die Leitung übergegangen, nachdem Jeremy mit seiner Familie in die USA gegangen ist. Und wir heißen Free Indeed, weil, ja, Johannes 8, Vers 36, ihr seht es vorne, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Whom the Son sets free, is free indeed. Und genau darum geht's. Und genau das hat Gott bereit. Und wir bewegen uns dabei in drei Bereichen. Wir haben ganz klar im Fokus das Thema Freiheit. Und das sind auch unsere Hauptressourcen, die wir anbieten. Aber wir kommen immer wieder zurück zum Thema Identität. Wir haben auch letztes Jahr schon diesen Dreiklang ja auch schon in einer Serie aufgegriffen. Identität, Freiheit, Berufung. Wir müssen immer wieder zurück zur Identität kommen, die wir in Christus haben. Wir müssen wissen, wer wir sind, wer wir wirklich sind in ihm, damit wir wahrhaftig frei werden. Sodass wir, und manchmal passiert es dann auch im Gleichschritt, dass wir in unsere Berufung kommen, dass wir unsere Bestimmung finden, sie erkennen und sie ergreifen. Und wir agieren als zwei Bewegungen, als die Generation David-Bewegung, die Generation Esther-Bewegung, die Männer- und Frauenarbeit. Wir haben zwei Standorte, einen in Augsburg und einen in Stuttgart. Und ja, ihr habt gesehen in den Statistiken, das ist kein Männerthema. Deswegen haben wir auch eine separate Frauenarbeit. Und es ist auch nicht so, dass es irgendwie nur die jungen Erwachsenen und Jugendlichen angeht. Wir arbeiten wirklich mit Menschen zwischen 15 und 80 Jahren. Es macht keinen Halt vor Alter, vor Beziehungsstatus, Herkunft etc. Und genau, wie gesagt, Frauen genauso ein Thema, aber auch betroffene Ehefrauen von Männern, die in Abhängigkeit stecken, haben wir total auf dem Herzen und haben wir im Blick, weil es ist so wichtig, dass beide Heilung und Freiheit erleben. Dass es nicht nur darum geht, ja, Hauptsache der Mann wird frei oder die Person eben, die in Abhängigkeit ist, sondern auch der Partner, der Ehepartner braucht Heilung und Freiheit. Ich habe draußen einen kleinen Infotisch aufgebaut mit Flyer, ein paar Ressourcen, könnt ihr euch gerne umschauen oder auch mit mir nachher ins Gespräch kommen. Aber ich will euch heute nicht nur theoretisch und von heftigen Szenarien erzählen, sondern meine Predigt wird heute sehr zeugnislastig und da möchte ich ein paar Punkte mit aufgreifen und ich hoffe, dass du ermutigt wirst, weil ich habe viele Dinge, von denen ich es schon berichtet habe, habe ich selber über Jahre in meinem Leben erlebt. Christoph hat letzte Woche einen Vers aufgegriffen. Ja, genau, das sind noch hier. Unsere praktischen Angebote, wie wir agieren, aber das seht ihr auch nachher draußen noch mehr, wer da mehr wissen möchte. Der Vers, den Christoph in seiner Predigt letzte Woche hatte, in Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte diesen Vers als Aufhänger für mein Zeugnis nehmen. Und ihr werdet nachher gleich den Zusammenhang selber merken. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wofür ich total dankbar bin. Ich habe echt eine gute Kindheit gehabt. Ich war geliebt von meinen Eltern, gewertschätzt. Und ja, da bin ich von ganzem Herzen dankbar und will das echt auch betonen. Und als ich circa 13 Jahre alt war, hatte ich meinen persönlichen Erstkontakt mit Pornografie. Ein Klassenkamerade hat mir ein Porno gezeigt, den er entdeckt hat und war da voll begeistert gewesen. Und in mir waren so, die erste Reaktion war erstmal so Ekel und Ablehnung. Irgendwie, ich habe in meinem Bauchgefühl gleich gemerkt, hey, das ist nicht gut, ich soll da nicht hinschauen. Das ist nicht für mich. Und auf der anderen Seite, und vor allem so ein bisschen zeitversetzt danach, hat es in mir eine Neugierde ausgelöst. Also diesen Reiz an dem heimlich Getue, an dem Verborgenen. Ja, und nach einfach mehr zu sehen zu wollen. Und ja, so ging das, ja, hat es so langsam seinen Lauf genommen. Und ich war, als ich dann 16 Jahre alt war und einen eigenen Laptop mit Internetzugang hatte in meinem Zimmer, da war ich in Ketten gewesen. Da war ich wirklich abhängig geworden nach dem ganzen Material, nach den Höhepunktgefühlen bei Selbstbefriedigung, sodass ich mich so krass daran gewöhnt hatte, dass ich es wirklich gebraucht hatte. Ich war versklavt in dem Konsum. Und die kurzen, ja, vielversprechenden Gefühlkicks, gefolgt von Schuldgefühlen und Reue, die haben mich begleitet bis in mein Erwachsenenalter hinein. Auch bis hinein in die Ehe. Und ich habe über lange Zeit versucht, aus eigener Kraft frei zu werden. Ich wollte das einfach loswerden. Ich habe verschiedene Vereinbarungen mit mir selbst getroffen, habe mir Sachen versprochen, immer besonders auch zum Jahreswechsel. Ihr kennt das vielleicht, so dieses, aber jetzt ist Schluss damit. Ich habe einen Pakt mit meinen Augen geschlossen, so wie wir es auch bei Hiob lesen. Ja, weil ich auch so durch die Scham, die darauf lag, diese riesige Schamdecke, habe ich gedacht, ich muss meine Herzenskammer der Sexualität, um das mal bildlich auszusprechen oder auszudrücken, ich habe gedacht, ich muss die erst aufräumen. Ich muss die erst aufräumen, bevor ich die irgendwie Jesus zeigen kann oder ihn da reinlassen kann. Aber das ist absolut eine Lüge. da kommen wir in dieses Selbstoptimieren, in dieses Selbstgutseinwollen, in diese Maschinerie rein. Weil schauen wir mal, wo kam denn Jesus zur Welt? Ist er in einem sauberen, schnieke Hotelzimmer auf die Welt gekommen? Nein, das wissen wir alle. Er kam in einem Stall zur Welt. Der war vielleicht noch unfertig. Der hat auch sicher nicht besonders gut gerochen und sah auch nicht besonders schick aus. Und genauso erlebe ich Jesus immer wieder. Er will mit uns durch diese Kämmerchen, auch wenn es dann noch stinkt und muffig aussieht. Er will dann mit uns Ordnung schaffen. Wir müssen ihm nichts beweisen. Und diese Gutmenschschiene, die ist einfach nichts für uns. Die ist nichts für dich und nichts für mich. Für die, die wir in Christus sind. Wir müssen es nicht aus uns heraus versuchen, weil wir es zum einen ja eh auch nicht schaffen. Kurzum, ich hab Jesus nicht vertraut. Ich habe ihm nicht vertraut in dem Bereich. Und er stellt dir und mir immer wieder die Frage, vertraust du mir, mein Kind? Vertraust du mir? Und auch nicht nur in diesem Bereich. Das ist umfassend, wo er dir diese Einladung, diese Frage stellt. Und ich erlebte verschiedene Phasen, Höhen und Tiefen, aber unterm Strich erlebte ich Stagnation. Stagnation zum einen natürlich im Fortschritt auf Freiheit, aber vor allem auch Stagnation in meinem geistlichen Wachstum. Das war so eine Hürde. Ich habe mich nach mehr von Gott ausgestreckt, aber das war immer irgendwie dazwischen gewesen. Ich habe mich so schuldig gefühlt, geschämt, weil ich ja wusste, was ich mache. Sonntags bin ich im Gottesdienst und was mache ich unter der Woche? Und all die Lügen, diese Scham und Schuld, die waren wie irgendwie nochmal ein Gefängnis in dem Gefängnis der Pornografie. Also dieser doppelte Knast quasi. Und als ich 17 war, habe ich das Ganze mal ans Licht gebracht. Und ich weiß noch wie heute, das war ein Moment, der war so, so schwer. Wenn du das erste Mal über was sprichst, wofür du dich abgrundtief schämst, dich selbst dafür anklagst, etc. Ich habe mich einem Jugendpastor geöffnet und das hat mich alles gekostet, weil ich auch die Lüge geglaubt habe. Und das ist so der nächste Punkt. Ich habe so viele Lügen geglaubt. Ich habe die Lüge geglaubt, ich bin der einzige Junge in der Gemeinde mit dieser Verfehlung. Mit diesen Kämpfen, mit diesen Herausforderungen, der immer wieder am Boden liegt und sich im Dreck suhlt. Eine zweite Lüge war, die ich geglaubt habe, dass wenn ich ja heirate, dann ist das Problem ja von alleine erledigt quasi. Ist auch eine Lüge. Also falls du das noch glaubst, muss ich dich heute leider enttäuschen oder vielleicht nicht leider, sondern es ist gut, wenn wir wissen, auf was wir bauen und auf was wir nicht bauen sollen. Die Hochzeit allein hat mir nicht geholfen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon Augen für meine Frau Annika gehabt, aber es hat nicht diesen Gamechanger gebracht. Aber zurück zum Licht. Ich hatte überwunden gehabt und ich war total erleichtert gewesen. Aber mein Problem war, ich bin nicht im Licht geblieben. Das war nur so ein Moment und ich bin wieder zurück in meine Verstecke, in meine Höhlen und habe so weitergemacht wie vorher. Und ich habe angefangen, weil ich einfach auch so frustriert und enttäuscht war, ich habe angefangen mit einer neuen Strategie. Ich habe Kompromisse gelebt. Ich bin viele, viele Kompromisse eingegangen. Ich habe mir mein Verhalten so zurechtgebogen, um es irgendwie mit meinem Glauben zu vereinbaren und es auch in einem gewissen Maß irgendwie doch auch nicht ganz loslassen zu müssen. So eine typische Hassliebe. Vielleicht kennst du das in dem Bereich oder auch in einem anderen Bereich. Du willst eigentlich was, um alles in der Welt loslassen, aber so ganz irgendwie auch doch nicht. Und so war es bei mir. Und ich war extrem gut darin, mich selbst zu belügen, mir Sachen schön zu reden. Vielleicht kennst du das auch. Aber nur weil etwas nicht geklappt hat, wie ich es mir wünschte, akzeptierte ich das Negative, die Verfehlung, die Sünde und involvierte es irgendwie schön angemalt, sodass es einigermaßen gut aussieht, involvierte ich es in mein Leben. Und ich habe dann so Kompromisse, bin ich eingegangen, dann schaue ich mir eben nur noch leicht bekleidete Frauen an, das ist ja keine klassische Pornografie. Und all so ein Mist, merkt ihr was? Aber ich habe das in dem Moment nicht gemerkt. Ich war wie wir in dem vorletzten Lied auch gesungen haben, ich war blind und taub gewesen und absolut selbstsüchtig unterwegs. Und vielleicht sind es für dich auch nicht die Bilder und Videos, aber du verlierst dich vielleicht in Liebesromanen. Die können übrigens auch christlich sein und sind dadurch noch verkappter und versteckter. Oder in Tagträumereien, Love Stories. Und ich glaube, es ist absolut gefährlich, wenn wir diese Dinge anders einordnen, beziehungsweise damit anders umgehen als mit grafischer Pornografie, wo ja die Sache irgendwie offensichtlich ist. Weil die Dinge, die versklaven uns genauso. Und sind manchmal eben durch dieses Verkappte, Versteckte noch viel heimtückischer. Und wenn du das bist, wenn es dir so geht, hey, dann sieh das als eine Einladung, umzukehren. Als eine Einladung, Buße zu tun, dich dafür nicht selber anzuklagen, sondern aufzustehen und auf Jesus zu schauen, Dinge abzuschneiden, wo notwendig, dein Herz zu reinigen. Hey, wir haben die Möglichkeit jedes Mal, wenn uns der Heilige Geist überführt, wir können umkehren. Es ist so ein Vorrecht. Es ist so ein Vorrecht. Und ja, nennt die Dinge beim Namen. Ja, kaschiert es nicht. Hört auf damit, euch selbst zu belügen, wie ich das jahrelang gemacht habe. Das führt in die falsche Richtung. Und wir lesen in Markus 7, habe ich euch ein paar Verse mitgebracht, Verse 20 bis 23, da geht es darum, als Jesus zu einer Volksmenge gesprochen hat, da ging es darum, ja, was verunreinigt denn einen Menschen? Ist es das Äußere, ist es das Innere? Und da sagt er ganz klar, er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und hier sehen wir ganz klar, die Bosheit, die kommt aus dem Herzen. Da liegt die Weggabelung. Da treffen wir Entscheidungen. Es ist nicht erst die Tat oder die Handlung. Die Herzenskompromisse, die haben die Power. Und da scheidet sich der Weg. Aber zurück zu mir. Ich habe durchgehend während all diesen Jahren, ich habe zu Gott geschrien. Ich habe gebetet. Ich wollte frei werden. Ich wollte unbedingt in Freiheit leben und wollte, dass er mir dieses Verlangen nach den Bildern einfach wegnimmt. Ich wollte ein Wunder. Ich hab immer so gebetet, irgendwie möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Und genau das ist der Punkt. Und er trat auch nicht ein. Und rückblickend bin ich total dankbar dafür, weil was hätte mir Freiheit auf Verhaltensebene gebracht, wenn mein Herz noch unfrei und verletzt gewesen wäre? Was ich während der ganzen Zeit nicht gemerkt habe, war, dass ich Pornografie eigentlich als ein Betäubungsmittel für einen tiefer liegenden Ablehnungsschmerz verwendet habe. Ich habe in meiner Schulzeit, Jugend immer wieder Ablehnung erlebt von außen und es wurde nach und nach zu einer Selbstablehnung. Ich habe mich phasenweise abgrundtief gehasst für den, wer ich bin, wie ich bin, was ich kann, was ich nicht kann, zutiefst in Selbstablehnung gelebt. Und aber den Zusammenhang zu meinem Suchtverhalten habe ich erst ganz am Ende beziehungsweise in vollem Umfang eigentlich erst rückblickend wahrgenommen. Und um mein Zeugnis zu schließen, darf natürlich die Freiheit nicht fehlen. Ich habe zwei entscheidende Punkte in meinem Leben gehabt, die mir geholfen haben. Vielleicht sind es auch Punkte, die dir helfen, aber Gott geht da so individuell mit uns den Weg. Und einer war wirklich diese radikale Ehrlichkeit zu etablieren, zu kultivieren. Dass es nicht nur ein Moment ist von, ich bringe was ans Licht, sondern ich bleibe im Licht. Ich lebe im Licht, weil ich ein Kind des Lichts bin. Und der zweite Punkt hat sich ganz viel im Bereich Identität abgespielt. Ich hatte so ein verzerrtes Bild auf mich und irgendwie ein Stück weit dann auch irgendwie auf Gott gehabt. Und ich habe erleben dürfen durch Gottes Gnade, wie ich mich durch die liebenden Augen des Vaters sehen durfte. So sein Blick auf mich. Und es war so heilsam, das war so, so wichtig, um mich selber annehmen zu können, um mich selber anfangen können zu lieben. Und da sind wir wieder bei dem Vers in Galater 5. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An dem orientiert sich das Ganze. Und als das Ganze dann geheilt war und ich mich selbst und Gott viel klarer sehen konnte, dann hatte dann auch die antrainierte Gewohnheit und dieser Gefühlsrausch dann auch nicht mehr die Macht gehabt, um mich in Ketten zu halten. Und ich, ja, seit Herbst 2017, jetzt wären es 8 Jahre dieses Jahr, darf ich wirklich in dieser wahrhaftigen Freiheit leben, die Jesus für mich hat und die auch für dich hat. Und ich bin ihm so, so dankbar, weil sich da so viel verändert hat. Und ich möchte aus diesen Punkten, die ich hier eingeblendet habe, möchte ich auf einen noch ein bisschen tiefer eingehen. Und zwar auf das Ziel ohne den Weg. Ihr seht hier ein Bild von einem Eisberg. Es gibt einen sichtbaren Teil, der kleinere, und einen unsichtbaren Teil. Und bei Pornografie und anderen sexuellen Gebundenheiten oder Abhängigkeiten ist es nicht anders. Wen wundert's? Wir werden frustriert sein, wenn wir nur auf den sichtbaren, auf den offensichtlichen Teil unseren Fokus richten. Wenn wir irgendwie versuchen, ja, ein lupenreines Leben zu leben, ein Verhalten ans Tageslicht bringen, da werden wir maximal in eine Abstinenz hineinkommen, in einen Nichtkonsum, wo irgendwie die Maske nach außen stimmt, wo es gut ausschaut. Aber ein Rückschritt oder ein Rückfall wird dich ziemlich sicher komplett aus der Bahn werfen, weil deine Identität eigentlich auf dein Handeln, auf dein Tun aufgebaut ist. Und die Gefahr dabei ist auch, ja, dass wir uns selbst optimieren wollen, dass wir in eine Gesetzlichkeit reinkommen, dass wir ja Gott viel mehr als so ein Add-on in dem Ganzen sehen, anstatt ihn wirklich ins Zentrum zu setzen und ihm vertrauen, sondern ihn nur als Problemlöser in unserem Leben haben wollen. Und ihr merkt, wir müssen tiefer schauen, denn was bringt es, wenn wir etwas nicht mehr konsumieren, etwas nicht mehr tun, wenn unser Verhalten moralisch gesehen in Ordnung ist und passt, aber unser Herz immer noch verdorben und unverändert ist. Und wir wollen, beziehungsweise sehen die Notwendigkeit dieser Herzensprozesse manchmal nicht. Aber die braucht es so dringend. Und meistens ist es so, dass ja, dieser Prozess dem Ergebnis vorausgeht. Manchmal macht Gott es aber auch andersrum. Er schenkt dir Freiheit, übernatürlich, und geht dann mit dir einen Prozess. Aber dieser Prozess, diese Wege, die sind so wichtig. Und Veränderung muss auf beiden Ebenen stattfinden. Wir müssen an die Wurzeln gehen und die Frucht, das Symptom, also da kannst du auch ein anderes Wort verwenden, was für dich passt, aber das Offensichtliche, das stellt sich allerdings stark in den Fokus und will wirklich die Aufmerksamkeit. Und gerade eben bei sexueller Sünde ist das echt so ein starker Nebeneffekt, dass sie irgendwie alle anderen Dinge, alle anderen Verfehlungen in den Schatten stellt, weil ja sie ja die größte, die schlimmste, die dramatischste sein will. Dabei bedingen sie sich ganz oft gegenseitig. Und deswegen müssen wir tiefer hinschauen. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns überführt und der uns zeigt, hey, wo knüpft das Ganze an? Was bedingt eigentlich mein Verhalten? Wo glaube ich Lügen? Er zeigt uns Verletzungen, Wunden. Er zeigt uns Schmerz auf. Oder auch da, wo wir ein verzerrtes Gottesbild haben. Wo wir vielleicht wütend auf Gott sind. Wo wir einen Groll haben. Wo Neid und Unzufriedenheit oder Unglaube da ist. Und da kann Freiheit stattfinden. Merkt ihr den Unterschied? Wenn wir nur auf das Sichtbare schauen, irgendwie unser Verhalten, oder wenn wir den Blick tiefer setzen. Und Jesus hat diese Freiheit für dein Herz, die hat er errungen. Und die hat ihn übrigens alles gekostet. Die hat ihn alles gekostet am Kreuz. Sind wir uns bewusst, dass Jesus am Kreuz starb, weil er einen großen Wert darin sah, was ich sein könnte, wenn er in mir lebt? Natürlich musste er auch sterben wegen unserer Sünde. Aber er ist nicht gestorben, weil ich ein Sünder war. Er ist gestorben, weil ich ein verlorener Sohn war. Das Kreuz, die Tat am Kreuz, sie entlarvt nicht deine Sünde, sie nimmt deine Sünde weg. Sie nimmt sie weg. Und damit deine Würde, damit meine Würde, Bestimmung und dieser Wert offenbar werden kann. Und es ist so, so genial, ihr Lieben. Das ist Freiheit. Daraus entspringt und so zeigt sich diese wahre Freiheit, die wir in ihm haben. Und genau dazu sind wir berufen. Zur Freiheit bist du berufen. Zur Freiheit bin ich berufen. Und das ist übrigens genau nur ein Vers vor dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lesen wir diesen Aufruf, diese Ermutigung. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und ich ermutige dich wirklich, mal die Galater 5 komplett durchzulesen. Das ist so kraftvoll. Am Ende haben wir noch die Frucht des Geistes und das ist so ein starkes Kapitel. Da ist so viel Wahrheit drin. Und ich merke immer wieder, dass das Fundament, was uns vor Gebundenheit schützt, ist egal in welchem Bereich, ist Verbindung. Verbindung. Wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir mit uns selbst verbunden sind und wenn wir mit anderen verbunden sind. Wer nicht sicher verbunden ist, ist unsicher und lässt sich binden. Ich sage das nochmal. Wer nicht sicher verbunden ist, ist unsicher und lässt sich binden. Und du musst nicht erst total süchtig sein, gemessen an deinem Konsumverhalten oder ja, an deinem Verhalten, egal welchen Bereich das jetzt angeht, das kannst du echt auch breiter fassen. Du musst nicht erst süchtig sein, egal ob du irgendwas täglich machst oder einmal im Quartal. Hey, bleib da nicht stehen. Bleib da nicht stehen. Gib dich nicht mit zu wenig zufrieden. Lass dich nicht länger durch Kompromisse und ja auch so den Weg des geringsten Widerstandes berauben. Lass dich nicht länger berauben. Gott hat so viel mehr für dich. Er hat für diese Freiheit alles bezahlt. Und zu dieser Freiheit bist du berufen, bin ich berufen. Und ich habe euch noch 3 Reflexionsfragen mitgebracht und die will ich einfach stehen lassen, währenddem jetzt das Lobpreisteam nach vorne kommen darf. Nimm das mit, beweg das. Vielleicht hast du gleich auch schon eine Antwort für dich bereit.